Der Arbeitstitel dieser Serie heißt Menschen der Gnade. Ich weiß noch nicht genau, ob das Set, wenn es dann fertig ist, auch so heißen wird, Menschen der Gnade. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Denn mein Ziel mit dieser Serie ist es eigentlich, euch Menschen der Gnade vorzustellen und euch Handwerkszeug zu geben, womit ihr Menschen der Gnade werden könnt. Martin Luther hat gesagt, nur ein neuer Mensch kann ein neues Lied singen. Der neue Mensch aber ist der Mensch der Gnade. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, warum fällt es mir so schwer, den Herrn zu loben und zu preisen? Warum habe ich so Mühe, in der Anbetung wirklich vor den Thron Gottes zu kommen? Vielleicht aus einem Mangel an Gnade. Nur der neue Mensch kann ein neues Lied singen. Und der neue Mensch aber ist der Mensch der Gnade. Und wenn dir Gnade mangelt, dann komm heute Morgen zum Thron der Gnade und empfange Gnade und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe. Das möchte der Herr. Heute Morgen geht es um David. Wir haben letztes Mal, wie gesagt, uns Noah genauer angeschaut unter dem Aspekt der Gnade. Und auch David war insbesondere ein Mensch der Gnade. All das, was er erlebt hat, was er bewirkt hat für das Reich Israel, was er bewirkt hat für das Königreich Gottes, was er getan hat und ihm widerfahren ist, auch prophetisch im Hinblick auf die neutestamentliche Zeit, war und ist von Gnade geprägt. Das, was David war und was er wurde, war ein Werk der Gnade Gottes. Was macht aus einem Hirtenjungen einen König? Nicht eine gute Ausbildung, nicht, dass man seine Schlachten schlägt, sondern die Gnade Gottes, die einen dazu befähigt, sich von einem Hirtenjungen in einen König zu verwandeln, wie wir es bei David beispielhaft gesehen haben. Nun, ihr braucht keine Angst zu haben, wir werden in dieser Serie nicht jetzt sämtliche alttestamentlichen Figuren abklappern, die irgendetwas mit Gnade zu tun haben, wiewohl sich das sehr wohl lohnen würde. Du wirst staunen, bei wie vielen Menschen, die im alttestamentlichen Bereich auftauchen, Gnade eine enorme Rolle gespielt hat. Sie waren Menschen der Gnade, die großen Glaubenshelden, die wir kennen. Sie waren alle auch Menschen der Gnade. Gerade heute Morgen habe ich eine Stelle gefunden, wo David attestiert wird im Neuen Testament, dass er Gnade gefunden hatte in den Augen Gottes. Und zwar ist das in Apostelgeschichte 7, Vers 46. Apostelgeschichte 7 ist ein ziemlich langes Kapitel, das fast ausschließlich aus einer Predigt von Stephanus besteht, die er hielt, bevor man ihn steinigte. Und dieser ganze Abschnitt hat mir immer ein bisschen zu schaffen gemacht. Ich bin ja dabei, jetzt gerade die Apostelgeschichte neu zu übersetzen. Und dieses Kapitel habe ich großräumig einfach mal ausgelassen. Ich habe gedacht, nein, Herr, irgendwie, der rollt da die ganze Geschichte Israels auf, in relativ allgemeinen Begriffen, so wie es eigentlich jeder Sonntagsschüler weiß, ja. Und ich habe mich immer gefragt, warum tut er das? Und es hat mich ein bisschen gelangweilt, in Anführungszeichen, deswegen habe ich erst mal woanders weitergemacht. Aber weil es natürlich zur Apostelgeschichte gehört, wusste ich, muss das irgendwann hinter mich bringen. Und deswegen habe ich es jetzt in den letzten Tagen in Angriff genommen und war sehr gesegnet dabei. Siehst du, manchmal sind die Passagen in der Bibel, wo wir zuerst denken, langweilig, kenne ich alles schon, sind genau solche Passagen, wo der Herr die Schlüsselstellen zeigen kann. Und zwar heißt es hier in Apostelgeschichte 7, Vers 46, beziehungsweise in den Versen davor, bis zu den Tagen Davids, der Gnade fand in den Augen Gottes und eine Wohnstätte zu finden begehrte für den Gott Jakobs. Hier haben wir also dieselbe Aussage in Bezug auf David, die wir letztes Mal in Bezug auf Noah angeschaut haben, nämlich, dass er Gnade fand in den Augen Gottes. Und bei David sehen wir etwas weiteres Interessantes, nämlich, wenn jemand Gnade gefunden hat in den Augen Gottes, dann kann das nicht verborgen bleiben. Dann wird eine solche Person in aller Regel auch Gnade und Gunst finden in den Augen der Menschen. Höre, was in 1. Samuel 16, Vers 22 geschrieben steht. 1. Samuel 16, 22. Und Saul sandte zu Isai, dem Vater Davids, und ließ ihm sagen, lass doch David vor mir bleiben, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. In der Elberfelder heißt es, Gunst gefunden vor meinen Augen. In der Schlachterübersetzung heißt es, Gnade gefunden vor meinen Augen. Es ist dieses hebräische Wort Chen, das wir letztes Mal schon im Zusammenhang mit Noah angeschaut haben. Saul sandte zu Isai, David hatte Gnade und Gunst gefunden in den Augen des Königs. Und das war zu einer Zeit, wo Saul noch einigermaßen auf dem rechten Weg war. Dennoch war es klar, dass David sein Nachfolger sein würde. Wenn Gott uns Gnade gibt, wenn Gott uns Gunst gibt, wenn wir in den Augen Gottes Gnade gefunden haben, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir auch in den Augen der Menschen Gnade und Gunst finden. Mit anderen Worten, bis sie anerkennen, dass in unserem Leben etwas anders ist. Was war so Besonderes an David, dass Saul danach trachtete und begehrte, ihn an seinem Hof zu haben? Er war ein wunderbarer Harfenspieler. Er war ein Poet. Er verstand es, die Depressionen des Königs verschwinden zu lassen. Da war eine Salbung auf ihm, da war eine Kraft in seinem Leben, da war eine Ausstrahlung in seinem Leben. Wie wir sie ebenfalls haben können, wenn dieselbe Gnade auf uns ist. Wisst ihr, ein Ziel, das ich habe mit diesen Predigten über Personen, die Menschen der Gnade waren, ist euch zu verdeutlichen, warum konnten diese Menschen das tun, was sie taten? Wie konnten diese Menschen so prominent werden in den Augen Gottes und in den Augen der Menschen? War es irgendeine, wie auch immer geartete, übernatürliche Auswahl Gottes, eine übernatürliche Befähigung, die halt einfach nur auf manche kommt? Nein, sondern sie sind Beispiele dafür, wie auch wir eine andere Lebensqualität bekommen können, wie auch wir Gunst finden können in den Augen der Menschen, wie auch wir zu Leuten werden können, die anderer Leute Depressionen vertreiben können. Weißt du, es gibt Leute, in deren Gegenwart vergeht dir die Depression. Wenn ich bestimmte Predigten höre oder um bestimmte Männer oder Frauen Gottes herum bin, dann vergeht mir das Trübsalblasen. 2. Chronik 1, Vers 8. Hier ist vom Sohn Davids die Rede. Und Salomo sagte zu Gott, du selbst hast ja an meinem Vater David große Gnade erwiesen und du hast mich zum König gemacht an seiner Stelle. Nachdem David längst König gewesen war, nachdem er bereits gestorben war, sagt hier Salomo zu Gott, du selbst hast ja an meinem Vater David große Gnade erwiesen und du hast mich zum König gemacht an seiner Stelle. Das ist ein wichtiges Zeichen, wenn unsere Kinder von uns sagen können, dass wir Gnade gefunden haben in den Augen Gottes, dass wir mit Gnade gesegnet sind. Und siehst du, Salomo als Sohn Davids, er konnte seinem Vater noch immer attestieren, er war ein Mann der Gnade. Er war ein Mensch der Gnade. Hier taucht im Hebräischen ein anderes Wort auf, als zum Beispiel in 1. Samuel 16, 22, nämlich nicht das hebräische Wort Chen, sondern das hebräische Wort Chesed. Chesed, das in der Elberfelder sehr oft mit Gunst übersetzt wird oder Freundlichkeit. Es bedeutet Barmherzigkeit, Gnade oder Güte. Also ist eigentlich ein anderes Wort für Gnade, das man genauso gut auch mit Gnade übersetzen könnte. Im Englischen wird es übersetzt mit Kindness, Loving Kindness. Also fast eine Art Synonym für die Liebe Gottes im Neuen Testament. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die Gnade im Leben von David zu studieren. Aber eine vorrangige Möglichkeit ist natürlich die, ihn selbst zu Wort kommen zu lassen. Und das werden wir jetzt kurz tun. David hat sehr viel selber gesagt über die Gnade. Wir finden nicht so viele Stellen darüber, wo gesagt wird, eben er fand Gnade oder er war ein Mann der Gnade oder so, wo über ihn gesprochen wird. Aber die Art und Weise, wie er selber spricht von der Gnade und vom Wert der Gnade in seinem Leben, ist überwältigend. Ich kann nur einen ganz kleinen Ausschnitt davon bringen. Nämlich in den Psalmen. Die Psalmen sind entweder zum großen Teil direkt aus der Hand von David entstanden oder sie sind praktisch in der Schule Davids entstanden. David hatte eine Psalmistenschule, könnte man sagen. Er unterwies Leute darin, wie man den Herrn anbetet. Er unterwies Leute darin, wie man Lieder schreibt für den Herrn. Psalm 5, Vers 8. Und das sind alle seine Stellen, wo David selbst spricht. Ich aber darf dank der Fülle deiner Gnade eingehen in dein Haus. Ich bete an zu deinem heiligen Tempel hin, in der Furcht vor dir. Ist das nicht eine erstaunliche Schriftstelle? David sagt hier, aufgrund der Fülle deiner Gnade darf ich eingehen in dein Haus. Ich bete an zu deinem heiligen Tempel hin, in der Furcht vor dir. Zuerst sehen wir hier einmal, dass David es wirklich als eine Gunst betrachtete, als ein Vorrecht betrachtete, ins Haus Gottes gehen zu dürfen. Und dann sagt er, dass das nicht aus seiner eigenen Gerechtigkeit, aus seinem eigenen Gutes tun kommt, sondern durch die Fülle der Gnade Gottes. Und ich glaube, das ist etwas, was wir ganz neu lernen müssen. Nämlich, dass wir durch die Fülle der Gnade Gottes ins Haus Gottes kommen können und kommen sollen. Die Gnade Gottes befähigt uns dazu, in den Gottesdienst zu kommen. Die Gnade Gottes befähigt uns dazu, im Haus Gottes zu sein, alle Tage unseres Lebens. Zurückzukehren ins Haus des Herrn bis zum Ende unseres Lebens, wie David sagt im Psalm 23. Manchmal fehlt uns die Gnade scheinbar, in die Gemeinde zu kommen und die Gemeinde als etwas Begeisterndes wahrzunehmen. Aber die Gnade befähigt uns dazu. Selbst gesetzt den Fall, es gäbe nichts, worüber wir begeistert sein könnten, was ja sowieso nicht stimmt, was sowieso nicht der Fall ist. Aber selbst dann, die Gnade befähigt uns dazu. Wisst ihr, ich glaube, wir machen einen Fehler. Ich spreche jetzt ganz allgemein für die Christenheit praktisch. Ich mache mich zum Sprachrohr der Christenheit heute Morgen in dieser Aussage. Wir machen ganz allgemein den Fehler, dass wir in unseren Gottesdiensten und in unseren Gemeinden immer wieder das Spektakuläre, das Außergewöhnliche, das über alle Maßen Begeisternde suchen, indem wir einen riesen Pomp veranstalten mit bestimmten Dingen. Und wisst ihr was? Das Ganze hat einen Gewöhnungseffekt, der uns schlussendlich in einer Weise verwöhnt, die nicht gut ist. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, 9 Erkennungszeichen einer gesunden Gemeinde, von einem relativ konservativen Baptistenpastor aus den USA. Und mir sind die Augen aufgegangen. Mir sind die Augen aufgegangen über die eigentliche Absicht Gottes mit vielem in der Gemeinde. Wisst ihr, die Gemeinde, die Gottesdienste sind nicht in erster Linie dazu da, uns gute Gefühle zu geben. Sie sind nicht dazu da, Leute zu unterhalten. Sie sind nicht dazu da, Entertainment oder eine Show zu bieten. Sondern sie sind dazu da, Menschen zu belehren, ihnen das Wort Gottes zu bringen, ihnen die Wahrheit zu vermitteln, damit sie frei werden können. All dieser Pomp, all dieses Showzeug wird dich nicht frei machen. Es wird dich nicht frei machen, sondern es wird letztlich eine Leere in dir zurücklassen, wo du denkst, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich schwimme doch auf der neuesten Welle mit. Ich mache doch die neuesten Moden mit, aber irgendwie bleibt etwas leer in meinem Leben. Psalm 13, Vers 5, wieder David. Ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Hier wird Ursache und Wirkung beschrieben in einem Vers. David sagt, ich aber, ich habe auf deine Gnade, wieder das Wort Chesed, vertraut. Jetzt soll mein Herz frohlocken über deine Rettung. Mit anderen Worten, durch das Annehmen, durch das Empfangen, das Erleben der Gnade Gottes im Leben von David, konnte ihm Rettung zuteil werden. Und das Leben von David, wenn wir studieren, war insbesondere geprägt von Gefahren. Das war eine wahre Odyssee. Du könntest sagen, nachdem Saul zum ersten Mal einen Speer nach ihm geworfen hatte und er schließlich entschied, es wäre besser zu fliehen dort, war das Leben von David über einige Jahre eine richtig gehende Odyssee. Er kam von einer Petrolie in die nächste. Dann war er in einer Höhle. und wurde dauernd verfolgt von Saul und seinen Heerscharen. Es gab mehr als eine Situation, wo David sagen konnte, oh, ich kann nur noch auf die Gnade Gottes vertrauen. Und das hat er getan und jedes Mal wurde er errettet, konnte er sich nachher freuen und frohlocken über die Rettung Gottes. Hier sehen wir einen wichtigen Zusammenhang, nämlich den zwischen Gnade und Rettung. Zwischen Gnade und Errettung. Wollen wir Sicherheit, Schutz, Errettung in jedem Bereich unseres Lebens erfahren, dann dürfen wir nicht an der Gnade Gottes vorbeigehen. Dann brauchen wir Gnade. Herr, es ist deine Gnade. Es ist nicht mein Bekennen, Herr. Es ist nicht mein gutes Tun. Es ist nicht meine Gerechtigkeit, sondern es ist deine Gnade, Herr. Psalm 21, Vers 8. Denn auf den Herrn vertraut der König, und durch des höchsten Gnade wird er nicht wanken. Das sagt David zu einer Zeit, wo er bereits König war. Und weißt du, wir denken manchmal, ja, als er dann König war, oder wenn wir erst mal oben sind, dann hören die Probleme auf. Aber weit gefehlt. Das Leben Davids wurde nicht einfacher, nachdem er König war, sondern es wurde in einem gewissen Sinne noch schwieriger. Denn die Dinge, mit denen er sich dann auseinandersetzen musste, waren ja seine eigentlichen Aufgaben. Dazu war er berufen worden. Hier ging es jetzt wirklich ums Ganze. Hier musste er sich wirklich bewähren. Hier musste er wirklich die richtigen Entscheidungen treffen. Hier musste er festbleiben. Und wir wissen, dass David das nicht immer gelang. Der Ausrutscher in Anführungszeichen mit Bathseba, wann geschah der? Als David schon einige Jahre König war. Aber dennoch kann er sagen, denn auf den Herrn vertraut der König und durch des höchsten Gnade wird er nicht wanken. Wisst ihr, was David auszeichnet unter vielen anderen Königen im Alten Bund und unter vielen anderen Figuren im Alten Bund, dass er ein Mensch der Gnade war. Dass er selbst nach diesem Ausrutscher, der nicht nur ein Ausrutscher war, ich verstehe mich schon richtig, mit Bathseba Gnade empfangen konnte. Gnade nehmen konnte. Und Gnade bedeutet nicht einfach nur das Zudecken seiner Schuld, sondern Gnade bedeutete insbesondere auch die Fähigkeit, weiterzugehen. Halleluja. Weiterzugehen und nicht zurückzuschauen und nicht an dem einzelnen Ereignis hängen zu bleiben. Mein David hätte sagen können, wehe mir, ich habe es ein für alle Mal verpatzt. Wie kann ich als der Mann Gottes im Land, wie kann es mir in den Sinn kommen, mit einer fremden Frau zu schlafen, ein Kind zu zeugen und dann noch ihren Mann umbringen zu lassen? Ich habe es verspielt, König zu sein. David hatte die Dreistigkeit, die Gnade Gottes in einer Weise zu empfangen und anzunehmen, die ihn nicht nur befähigte, die Schuld bedeckt zu haben, sondern auch weiterzugehen und König zu bleiben. Und die Bibel nennt ihn noch heute einen Mann nach dem Herzen Gottes. Trotzdem er diese Dinge getan hat. Da gibt es Hoffnung für uns.
Amen.
Amen. Aber wir reden oft über das Negative. Das Positive ist hier natürlich im Vordergrund. Nämlich durch des höchsten Gnade wird er nicht wanken. Nimm diese Verheißung in Anspruch, wenn du Mühe hast, deinen Weg geradlinig zu gehen. Wenn du Mühe hast, wirklich bei den Werten, bei den Wahrheiten Gottes zu bleiben, kontinuierlich ohne Ablenkung, nimm eine solche Verheißung. Die Gnade Gottes wird dich befähigen, nicht wie ein Fähnchen im Wind zu sein. Nicht wie ein Schilfrohr zu sein, was wir da symbolisch aufgestellt haben. Das ist heute Morgen unser fünffältiger Dienst da. Ich mache nur Spaß. Natürlich ist das weder der fünffältige Dienst noch ein Symbol dafür. Aber weil es fünf Stauden sind, könnte einem eine solche Assoziation kommen. Wir werden nicht wanken. Die Gnade wird uns unerschütterlich machen, wenn wir an ihr festhalten. Und diese Gnade ist da. Wisst ihr, wir denken manchmal, wenn ich wirklich ein guter Christ sein will, wenn ich wirklich ein treuer Nachfolger Jesu Christi sein will, dann muss ich mich zusammenreißen. Nein, sondern du musst auf die Gnade Gottes vertrauen. Und das ist letztlich einfach. Die Gnade ist da und hält dich zusammen. Weißt du, ich habe es einige Mal erlebt, wenn ich loslasse, dann ist die Gnade Gottes da und hält mich immer noch zusammen. Psalm 23, Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Dieser bekannte Vers aus Psalm 23, wo David was sagt? Er sagt, diese Gnade hat es mir so angetan, dass ich ein Bekenntnis habe, dass ich ein Gebet habe, dass ich eines ausspreche, nämlich, dass Gnade und Güte mich niemals verlassen werden, alle Tage meines Lebens. Gnade hat mich dahin gebracht, wo ich bin. Gnade hat mich zum König werden lassen. Gnade hat mich zu einem weisen Mann gemacht. Gnade hat mir geholfen, fest zu werden. Gnade hat mir geholfen, dass ich nicht wanke. Diese Gnade möchte ich alle Tage meines Lebens haben. Und wisst ihr, warum das wichtig ist? Wir machen oft den Fehler, dass wir eine Zeit lang bei der Gnade bleiben. Dass wir Gnade in Anspruch nehmen für bestimmte Aufgaben oder für bestimmte Ziele. Und wenn wir diese Ziele erreicht haben oder diese Aufgaben erreicht haben und darin eingesetzt sind, dann versuchen wir es ohne Gnade. Wie Paulus sagt im Galaterbrief, ihr seid durch Gnade errettet worden, wollt ihr jetzt durch das Gesetz gerecht werden? Wollt ihr es jetzt durch das Gesetz, durch eure eigenen Werke vollenden? Um Himmels Willen, es kann niemals funktionieren. Sondern dieselbe Gnade, die dich zu dem gemacht hat, was du heute bist, wird dich darin halten, was du heute bist, und dich noch zu viel mehr machen. Ja. Wisst ihr, es war Gnade, die mich zum Pastor gemacht hat. Es war Gnade, die zu dieser Gemeinde geführt hat. Und dieselbe Gnade ist es, die diese Gemeinde größer werden lässt, die diese Gemeinde zunehmen lässt, die diese Gemeinde sichtbar werden lässt. Es ist dieselbe Gnade. Nur ich muss ehrlich zugeben, manchmal habe ich das Ganze mehr mir zugeschrieben als der Gnade Gottes. Wenn du in eine solche Haltung reinkommst und die Gnade vergisst, dann gerät das Ganze in Stocken. Warum? Weil Gott seine Ehre mit niemandem teilt. Deswegen Psalm 23 ist nicht einfach nur der Psalm, den der Pfarrer schon auswendig kannte. Ich kann mich erinnern, ich bin ja konfirmiert worden da oben in der Steigkirche. Und einer meiner der beiden Pfarrer dort hat immer wieder einmal gesagt, Psalm 23, das ist mein Lebensmotto. Und er kannte Psalm 23 auswendig. Und der einzige und erste Psalm, den auch ich auswendig kann, ist Psalm 23. Der hat mir oftmals geholfen. Da ist vieles drin, da kannst du einen Rundumschlag machen mit Psalm 23. Der Herr bereitet einen Tisch vor mir im Angesicht meiner Feinde. Ja, was bedeutet das? Das ist alles, was du brauchst in einer gegebenen Situation. Als ich damals einen wirklich miesen Job hatte in einer Berliner Autoverwertung und auf dem Hof dort stand und die Quittungen der Kunden kontrollieren musste, bei Wind und Wetter, bei Kälte und Hitze, da habe ich gesagt, der Herr bereitet einen Schreibtisch vor mir im Angesicht meiner Feinde. Und weißt du was? Dieser Schreibtisch kam. Dieser Schreibtisch kam schließlich. Man kann viel von Gnade reden. Wir könnten sagen, wenn wir so die Psalmen lesen, wenn wir uns alle Stellen markieren, wo von Gnade die Rede ist, in den Psalmen Davids, könnten wir sagen, das ist nur eine religiöse Ausdrucksform. Aber bitte zeig mir mal ein paar Situationen, ein paar Stellen, wo sich diese Gnade wirklich ausgewirkt hat im Leben von David. Zeig mir mal solche Stellen, Pastor Manfred. Ich will mal sehen, wie konkret das Ganze wirklich sein kann. Ich will nicht nur das Religiöse in Anführungszeichen, das Geistliche haben, sondern ich will das haben, wo der Reifen auf die Straße kommt. Zeig mir bitte mal Beispiele, wie die Gnade Gottes gewirkt hat im Leben von David. Nun, die gibt es. In 1. Samuel 22, die Verse 1 und 2, ist eine sehr bekannte Stelle, die wir aber gerne immer wieder einmal lesen sollten und uns bewusst machen sollten, was darin eigentlich gesagt wird. Und bitte behaltet im Kopf, dass David ein Mensch der Gnade war und dass er sich von Gnade leiten ließ und dass Gnade ihn umgab. Er hatte praktisch eine Aura, eine Ausstrahlung von Gnade um sich herum. 1. Samuel 22, die Verse 1 und 2. Und David ging von dort weg und entkam, also siehst du, er war wieder einmal auf der Flucht, in die Höhle Adullam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dorthin herab. Vers 2. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Macht ihr bewusst, was das für ein Haufen Leute waren, mit denen es David hier zu tun hatte und deren Anführer er wurde? Das waren die potenziellen Revoluzzer der damaligen Zeit. Das waren die Männer, die offen unzufrieden waren mit der Regierung Sauls, die ihn am liebsten gestürzt hätten, die es nur allzu gerne gesehen hätten, wenn ihm jemand den Hals umgedreht hätte, ich sag's euch. Das waren Leute, die vor nichts zurückschreckten. Das waren die Leute, die David später noch dazu aufforderten, der Herr hat ihn in deine Hand gegeben, nimm ihm heute sein Leben. Das Wort für Bedrängte ist ein Wort, das man auch übersetzen könnte mit Not, Kummer, Verzweiflung, Schmerz. Das Wort für erbittert kann man auch übersetzen mit betrübt, bitter oder zornig. Solche Leute waren zu David gekommen. Leute, die große Schulden hatten auch noch, einen riesen Schuldenberg, den sie nicht zurückzahlen konnten. 400. David war ihr Anführer. Aber ich möchte, dass ihr versteht, diese Männer, diese 400, werden hier zum ersten und zum letzten Mal bedrängte, verschuldete und erbitterte Menschen genannt. Aber wenn dann im Weiteren von diesen Leuten die Rede ist, weißt du, wie sie genannt werden? Seine Männer. Und später dann die starken Helden Davids.
Halleluja.
Halleluja. Mit anderen Worten, sie haben sich verändert, indem sie um David, diesen Mann der Gnade, diesen Menschen der Gnade herum waren. Die Ausstrahlung Davids hat sie letztlich davon überzeugt, dass es einen anderen Weg gibt als den Weg der Bitterkeit.
Amen.
Wisst ihr, für viele Menschen, und leider gibt es auch viele Christen, die diesem Irrtum auf den Leim gegangen sind, sie meinen, Bitterkeit ist ein Weg. Sie meinen, Bitterkeit, Enttäuschung, Frustration, Depression ist ein christlicher Weg. Eine Möglichkeit, die uns zusteht im Reich Gottes. Und ich sage, nein! Das ist nicht der Weg der Gnade. Das ist nicht das, was Gott mit dir vorhat. Und es ist keine Krücke, die du dir zulegen solltest, um irgendwie durchs Leben zu kommen. Sondern suche die Gesellschaft von Menschen der Gnade. Sei um Leute herum, die den Weg der Gnade kennengelernt haben. Und lass dich verändern von diesen Menschen der Gnade und ihrer Gesellschaft. Durch Gemeinschaft mit Menschen, die eine bestimmte Ausstrahlung haben, werden wir so wie sie. Natürlich nicht über Nacht. Wir sind eine Generation der Ungeduld. Wisst ihr das? Wir sind wirklich ungeduldig in vielerlei Hinsicht. Und das ist ein großer Fehler. Mit unserer Ungeduld haben wir uns schon vieles verbaut. Wie viele Leute waren schon in dieser Gemeinde und sind enttäuscht wieder gegangen? Weißt du warum? Darf ich es dir sagen? Weil sie nicht lange genug geblieben sind. Denn ich bin überzeugt davon, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Du magst erbittert, du magst verschuldet, du magst bedrängt in diese Gemeinde kommen, nach 2, 3 Jahren wirst du ein anderer Mensch sein. Dafür garantiere ich. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil die Gnade Gottes gewirkt hat in unserem Leben. Und weil wir danach streben und danach trachten, mehr und mehr und mehr und mehr Menschen der Gnade zu werden. Wir sind auf dem Weg. Amen. Wir sind es nicht immer, wir waren es nicht immer, aber wir werden es immer mehr. Halleluja. 2. Samuel 23, Vers 8. Hier nur ein Beispiel. Jetzt muss ich das aufschlagen. 2. Samuel 23, Vers 8. Ich möchte nämlich Dodo etwas zeigen. 2. Samuel 23, Vers 8. Dies sind die Namen der Helden, welche David hatte. Josheb, Baschebet, der Tachkemoniter, das Haupt der Anführer. Das Haupt der drei, er schwang seinen Speer über 800 Mann, die er auf einmal erschlagen hatte. Was für ein Held, Amen. Und nach ihm Eleazar, der Sohn Dodos. Höchstwahrscheinlich ist dieser Dodo sein Vater, aber Dodo, nimm diese Verheißung für dich. Halleluja, dass du einen Sohn haben wirst, der ein Held sein wird für den Herrn, seinen Gott. Das sind die Namen der Helden, die David hatte. Josheb, Baschebet, der Taschkemoniter, das Haupt der drei. Siehst du schon, David hatte drei Musketiere. Er schwang seinen Speer über 800 Mann, die er auf einmal erschlagen hatte. In einer Schlacht erschlug dieser Mann mit eigenen Händen 800 Mann. Du sagst ja, aber das ist nicht gerade der Weg von der Gnade, oder? Also Gnade stelle ich mir ein bisschen anders vor. Gnade kann auch sehr direkt, Gnade kann sehr unerbittlich sein, wusstet ihr das? Nicht im Sinne von hart oder verhärtet, sondern im Sinne von Unerbittlichkeit. Gnade lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen. Gnade ist nicht so eine Haltung von Leuten, die es nicht besser wissen und denen man einfach so auf der Nase herumtanzen kann. Nein, Menschen der Gnade sind sehr bestimmte Menschen. Menschen der Gnade, das sind auch Leute, die wissen, was sie wollen und die wissen, was geht und was nicht geht und die anderen auch sagen können, was geht und was nicht geht. Gnade ist nicht, alles ist möglich. Wir sehen hier, 2. Samuel 23, Vers 8, ist eigentlich ein Bericht oder eine Rückschau, nachdem David bereits gestorben ist. Aber ich bin überzeugt davon, dass diese drei Musketiere hier, dass sie zu diesen ersten 400 gehört haben. Weißt du, ich meine, David, nachdem er dann König geworden war, überleg mal, wem konnte er vertrauen? Meinst du, er hat einfach den Hofstab von Saul übernommen? Meinst du, er hat einfach die Regierung von Saul übernommen und die dann eingesetzt, in seine Dienste genommen? Wohl kaum. Seine Leute, seine Heeresführer, seine Minister, das waren Leute aus diesen 400. Mit anderen Worten, es spielt keine Rolle, in welcher Haltung, wie verbittert, wie bedrängt, wie verschuldet du zum Herrn kommst oder zur Gnade kommst oder in diese Gemeinde kommst, du wirst verändert werden. Gnade ist eigentlich auch die Botschaft der Veränderung. Eine weitere Geschichte, die sehr eindrücklich ist, ist die Geschichte von Mephibosheth. Mephibosheth war ein Sohn von Jonathan. Jonathan, der Sohn Sauls, der ein guter Freund, ein Bündnispartner von David war, der aber eines frühen Todes gestorben ist, einen Heldentod auch gestorben ist. Er hatte einen Sohn namens Mephibosheth. Über ihn lesen wir zuerst zum ersten Mal in 2. Samuel 4, Vers 4. Und Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen an beiden Füßen gelähmten Sohn. Es ist nicht zufällig, dass hier von einem behinderten Sohn die Rede ist. Es ist nicht zufällig, dass hier von jemandem die Rede ist, der sich selbst nicht helfen konnte. Er war 5 Jahre alt, als die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jesreel kam. Da hatte ihn seine Amme aufgenommen und war geflohen. Und es geschah, als sie hastig floh, dass er hinfiel und gelähmt wurde. Und sein Name war Mephibosheth. Traurige Geschichte. Tragische Geschichte. Und das, obwohl Jonathan ein guter Freund, ein Verbündeter von David war, musste er hier fliehen, beziehungsweise sein Sohn musste fliehen und wurde bei dieser Flucht verletzt, sodass er für den Rest seines Lebens behindert war. Nachdem David schließlich und endlich König war, und zwar König über ganz Israel, da gab es ja noch so verschiedene Zwischenphasen, ja, sodass er zuerst über die einen Stämme und dann auch schließlich über alle Stämme König war, dass sie ihn alle akzeptierten. Als das geschehen war, konsultiert David den Diener, den ehemaligen Diener von Jonathan und spricht zu ihm Folgendes. 2. Samuel 9, Vers 3. Und der König sagte, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise? Allein schon diese Aussage, stell dir das vor. Saul war sein Feind gewesen, bis auf den Tod. Und David hat nichts Besseres zu tun, in Anführungszeichen, nachdem er König geworden ist, zu fragen, ist noch jemand übrig aus dem Hause Sauls, dem ich Gnade Gottes erweisen kann? Da sagte Ziba zum König, Ziba war eben der Diener von Jonathan gewesen, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Vers 7, und David sagte zu ihm, zu Mephibosheth, nachdem er dann am Hof war, fürchte dich nicht. Das war wahrscheinlich notwendig, weil Mephibosheth womöglich dachte, jetzt geht's mir an den Kragen. David will das Haus Sauls völlig ausgerottet sehen. Aber nichts lag David ferner. Es lag ihm fern, das zu tun. Siehst du, David war nicht jemand, der sich freute über das Unheil anderer. David war nicht jemand, der sagte, oh, gut, ist der Saul endlich weg. Nein, sondern David war jemand, den es gereute, dass es so kommen musste. Weil Saul sich falsch entschieden hatte und gegen den Herrn rebellierte. Fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben, du aber sollst ständig an meinem Tisch das Brot essen. Und in den Versen danach weist David diesen Diener, diesen Ziba an, ihm zu dienen, seine Felder zu bestellen, alles zu tun, dass es diesem Mephibosheth gut gehen würde und er niemals Mangel und niemals irgendetwas erleiden würde, sondern immer mehr als genug hatte und dass er essen sollte an seinem eigenen Tisch alle Tage seines Lebens. Oh, Halleluja! Was für ein Bild der Gnade haben wir hier, das sich durch David ausgewirkt hat und manifestiert. Ein Bild für die Gnade Gottes, auch in unserem Leben. Meinst du nicht auch, dass wir in den Augen Gottes gelähmt sind? Meinst du nicht auch, dass wir in den Augen Gottes ziemlich unfähig sind, irgendetwas zu tun, was er eigentlich möchte? Auch uns hat unsere Arme fallen lassen, sodass wir an beiden Füßen gelähmt waren, könnte man sagen. Aber siehst du, die Gnade des Königs kommt. Die Gnade Gottes kommt und ersetzt alles und sorgt dafür, dass wir an einem Tisch essen können, an einem königlichen Tisch, dass wir königlich versorgt sind, dass man unsere Felder bestellt, dass man uns dient, wo es nur geht. Und diese Gnade, wisst ihr, müssen wir annehmen. Diese Gnade müssen wir annehmen und ergreifen. Mephibosheth hätte auch sagen können, oh, ich unwürdiger Wurm. David, mir reicht es, wenn du mir bei deinen Dienern ein Mahl bereiten lässt. Kleines Süppli jeden Tag. Nein, und so sollten auch wir nicht so demütig bzw. falsch demütig sein, dass wir sagen, oh Herr, ich brauche nicht zu viel, ich bin zufrieden, ich bin zufriedener Kostgänger, mit mir wirst du nicht viel Mühe haben. Sondern Gnade bedeutet, dass wir mehr als genug haben werden. Es ist nicht umsonst, dass Paulus die Gnade beschreibt in 2. Korinther 8, Vers 9 mit folgenden Worten. Denn wir kennen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um unseretwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Das ist nicht zufällig. Ganz zum Schluss, was David anbelangt, das Zeugnis des Neuen Testaments über ihn. Es ist interessant, wenn du eine Wortsuche machst im Neuen Testament bezüglich des Namens von David, dann kommt sein Name ungefähr 57 Mal, glaube ich, vor im Neuen Testament. Als ich das gestern Abend entdeckte, dachte ich, wow, das ist recht viel. Im Neuen Testament wird 57 Mal der Name Davids erwähnt. Oder mehr, ich weiß, ich habe die exakte Zahl nicht im Kopf. Jesus wird der Sohn Davids genannt. Erinnerst du dich? Die Verheißung des Messias war über die Linie Davids. Und, wie wir wissen, Josef stammte nach dem Fleisch aus dem Haus Davids ab. Aber auch in einem geistlichen Sinne kam Jesus, der Messias, nach der Linie oder aus der Linie Davids. Mose kommt 80 Mal vor ungefähr und Abraham kommt auch noch öfter vor als David. Aber David steht an dritter Stelle. Eine wichtige Figur, auch im Neuen Testament noch. Ich möchte euch zwei Verse noch vorlesen aus Apostelgeschichte 15, die Verse 16 und 17. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus der Rede von Jakobus beim ersten Apostelkonzil in Jerusalem, wo es um die Frage der Beschneidung bezüglich der Gläubigen aus den Nationen ging. Er zitiert hier den Propheten Amos und sagt, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dies tut. Nun, was ist die Hütte Davids? Die Hütte Davids war ein Ort, wo David den Herrn anbetete. wo David wahrscheinlich seine Psalmen dem Herrn darbrachte. Nicht der Tempel in Jerusalem, nicht die Stiftshütte, sondern David richtete praktisch einen eigenen Tempel auf, einen vorübergehenden, den man dann die Hütte Davids nannte, wo er Gott pries, wo er sagte, der Herr ist gütig und seine Gnade währt ewig. Seine Gnade währt ewig. Sag mal, seine Gnade währt ewig. Seine Gnade währt ewig. Der Herr ist gütig und seine Gnade währt ewig. Und das brachte er den Söhnen Korachs bei und so weiter. Und sie sangen es und sie sangen es. Dieses Lied wurde gesungen, als ein bestimmter Prophet die Weisung empfing, man solle Lobpreisleute vor dem Heer gehen lassen, um den Sieg zu erringen. Wie absurd. Da sagen sie, der Herr ist gütig und seine Gnade währt ewig. Dieses Lied hatte Einfluss. Und hier sagt der Prophet Amos, und Jakobus zitiert das, dass diese Hütte Davids wieder aufgebaut, wieder aufgerichtet werden soll. Und der Grund dafür ist, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Nun, was war die Hütte Davids noch? Seht ihr, wir greifen viel zu kurz, wenn wir sagen, ja, die Hütte Davids steht für Lobpreis. Wir müssen nur lange genug, laut genug, intensiv genug, heilig genug Lobpreis machen, dann werden die Leute ins Haus Gottes kommen. Nein, das glaube ich nicht. Sondern die Hütte Davids ist auch ein Bild für die Gnade Gottes, für ein System der Gnade und nicht des Gesetzes. Amen. David war nicht ein Mann des Gesetzes, sondern er war ein Mann der Gnade, ein Mensch der Gnade. Und wir tun gut daran, uns ihm anzuschließen. Halleluja. Ich möchte schließen mit einem Zitat hier aus diesem Buch von Wolfhard Maugis über die Gnade, wo es auch um David geht. Gnade vom Morgen bis zum Abend. Es ist kein Zufall, dass David diese beständigen Gnaden verheißen worden waren. Er war der Liebhaber des Wortes Gottes wie kein anderer. Hören wir einige wenige Auszüge aus seinem Loblied über das Wort und seinem Umgang mit dem Wort. Psalm 19, die Verse 8 bis 11. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Dann werden noch ein paar Psalmen zitiert. Und dann schreibt Wolfhard, weil David der Mann des Wortes war, deswegen konnte er auch der Mann der Gnade werden. Siehst du, Gnade ist nicht etwas, was einfach so aus dem Himmel fällt, sondern Gnade ist verborgen im Wort Gottes. Jesus ist das Wort, deswegen ist er die leibhaftige Gnade. Was vermittelt uns eigentlich das Wort Gottes? Es beschreibt in vielen Darstellungen und Bildern alles, was Jesus für uns getan hat. Das Wort Gottes zeichnet uns eine fertige Lösung für alle Probleme und Nöte unseres Lebens, so dass nichts mehr für uns zu tun ist. Wir bleiben in der Rolle der Nehmenden. Das Wort Gottes schildert uns den Charakter des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, aus welchem alle Handlungen Gottes entwachsen sind. Das Wort Gottes zeigt uns, dass der Heilige Geist ununterbrochen wirksam ist, um uns die Erlösungsgeschenke nahezubringen und bei der Anwendung und Durchsetzung zu helfen. Das Wort beschreibt uns ein Paket von Segnungen, Hilfen und Erlösung, die alle eine Überschrift und einen Inhalt haben. Gnade. Lass uns zusammen aufstehen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir wieder einmal ein gemeinsames Bekenntnis sprechen. Ich liebe diese gemeinsamen Bekenntnisse. Die klingen auch auf der CD immer ganz gut. Da hört man, wie viele Leute im Raum sind. Und die Hörer der CD können dann für sich gleich etwas mitbeten. Versteht ihr? Das ist auch ein Grund, warum wir das tun. Wir tun es nicht nur für uns, sondern wir tun es auch für die, die die CDs später hören, die vielleicht noch nie in unserer Gemeinde waren. Lass uns zusammen sprechen. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir für deine wunderbare Gnade. Für deine wunderbare Gnade. Danke, dass deine Gnade nicht verborgen ist. Danke, dass deine Gnade nicht verborgen ist, sondern dass sie offenbar geworden ist. Danke, Vater, Danke, Vater, dass du deine Gnade im Leben von David gezeigt hast. Dass du deine Gnade im Leben von David gezeigt hast. Und dass wir durch David wissen können, dass wir durch David wissen können, wie Gnade wirkt. Wie Gnade wirkt, was Gnade tut. Was Gnade tut und auch was Gnade nicht tut. Und auch was Gnade nicht tut. Vater, wir sehnen uns danach. Vater, wir sehnen uns danach, solche Menschen der Gnade zu werden. Solche Menschen der Gnade zu werden, wie auch David war. Wie auch David war. Und mit der Hilfe deines Wortes, mit der Hilfe deines Wortes und der Hilfe des Heiligen Geistes, und der Hilfe des Heiligen Geistes werden wir mehr und mehr, werden wir mehr und mehr Menschen der Gnade. Menschen der Gnade. Amen. Amen. Halleluja.